Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insert Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Vogon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Even Ebner, der euch wahrscheinlich eher als Öffis bekannt ist von Instagram. Mir macht es immer unglaublich viel Spaß, ihm auf Instagram zu folgen, zu sehen, wo er gerade unterwegs ist und was für coole Trails er fährt. Weil für mich ist er einer der flowigsten Fahrer, die Deutschland so zu bieten hat. Für mich war es total interessant, mit ihm mal darüber zu sprechen, wie ist er eigentlich dazu gekommen, was macht das Trailbuilding aus, was er so macht und wie war es eigentlich für ihn mal am Holy Ground vom Mountainbiken und zwar bei der Rampage zu stehen. All das in dieser Folge von Pumped. Hey Even, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
Hey Tobi, du erreichst mich zu Hause bei mir im kleinen Arbeitszimmerchen im Siegerland.
Im Siegerland, das ist ganz in der Nähe von da, wo auch der Taxi herkommt, oder? Ein anderer Schwalbeathlet.
Ja, genau. Sogar mehr in der Nähe, als du vielleicht jetzt denkst. Wir befinden uns quasi im gleichen Haus. Also wir wohnen im gleichen Haus. Er wohnt in der linken Hälfte, ich in der rechten Hälfte. Mit jeweils unseren Familien und ja, genau.
Okay, das erklärt auch, warum es relativ viele Bilder von euch zusammen gibt und Videos von euch zusammen. Das heißt, ihr seid auch so die Riding Buddies, die da in der Woche zusammen losziehen, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, Taxi ist einer... Oder derjenige, mit dem ich am meisten Fahrrad fahre, auch wenn es oft unsere Hauptdisziplinen sich gar nicht so viel überschneiden. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall der, mit dem ich am meisten Zeit verbringe und auch am meisten Fahrrad gefahren habe in meinem Leben seit den letzten 15 Jahren oder so.
Okay, ja, ich finde es spannend. Also sowohl bei Taxi wie auch bei dir, wie du ja gerade schon gesagt hast, also es gibt eine Hauptdisziplin und es gibt so eine Nebendisziplin. Und du bist in beidem eigentlich super gut. Und das war beim Taxi ja auch ähnlich. Also du bist vor allen Dingen jetzt, wie würdest du beschreiben, was jetzt so deine Hauptdisziplin ist?
Ich glaube, man würde heutzutage im modernen Mountainbike-Jargon einfach von Freeride sprechen, also von was nicht ganz definierbaren, aber im Grunde fahre ich meistens mit einem großen Fahrrad durch die Gegend und versuche Tricks in irgendwelchem komischen Gelände zu machen, große Sprünge fahren und sowas alles, komme aber hauptsächlich eigentlich vom Dirtjumpen, genau wie der Taxi auch, ja. Der kommt auch ursprünglich eher vom Dirtjumpen, wir haben, keine Ahnung, vor 2005, 2006 irgendwie sowas in die Zeit zusammen angefangen und so. Taxi ist 2-3 Jahre älter, der konnte sich früher einen Fully leisten und deswegen hat den Kollegen dann mal zum Racing bekommen, als er 19 war oder sonst was. Und ich habe einfach weiter Dirtjumpen gemacht und bin dann da drin halbwegs gut geworden. Und dann haben sich irgendwann als ich dann auch mal einen Fully haben konnte in den letzten Jahren, unsere Wege ein bisschen wieder gekreuzt in Sachen Fahrradfahren.
Ja, okay. Du fährst aber ja auch sehr, sehr gut Enduro. Also wenn man die halt zusieht oder wenn man auch einfach Videos von dir sieht, du sitzt ja schon sehr, sehr seriös auf dem Enduro-Rad. Und ist es bei allen Freeridern so, dass die wirklich so gut Rad fahren können? Weil das war ja mal eine ganze Zeit lang so, dieses ganze Freeride oder dieses ganze Dirtjumpen, das hatte ja vor allen Dingen sehr viel mit Kunsttouren zu tun und nicht mit wirklich Radfahren. Und diese Zeiten sind aber so ein bisschen rum, oder?
Ja, ich glaube, dass die, also gerade im Freeride-Bereich so, dass, glaube ich, viele recht gut Fahrrad fahren können. Bei mir ist es mit dem Enduro halt eher der notgedrungen. Ich persönlich habe natürlich jeden Tag den Maßstab, dass ich denke, ich kann das gar nicht, weil ich die ganze Zeit hinter meinem Nachbarn herfahre, aber genauso lernt man dadurch natürlich auch extrem viel, weil man wird, glaube ich, immer nur besser, wenn man auch wirklich mit besseren Leuten fährt und so. Mhm. Und deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen der Sache geschuldet, habe ich ihm da ein bisschen was zu verdanken. Aber ich glaube, im Freeride-Bereich gibt es ja viele, die es ja irgendwie von beiden Richtungen aus treffen. Also du hast ja viele Leute, die vielleicht vom Slopestyle auskommen und aber auch viele, die irgendwie so ein bisschen aus der Downhill-Sparte kommen, da ein bisschen Erfahrung haben und so, da kreuzt sich schon recht viel.
Mhm. Jetzt ist ja das Siegerland nicht unbedingt das größte Freeride-Paradies, was man sich vorstellen kann. denkt man erstmal so. Aber wie bist denn du im Siegerland zum Radfahren gekommen?
Ich glaube, mein Leben lang bin ich schon so ein bisschen im Wald rumgefahren und haben hier, wir wohnen ja hier direkt überall, haben wir mehr als genug Wald und sind als Kids schon immer natürlich viel, viel im Wald gewesen und viel Fahrrad gefahren und so. Und dann gab es irgendwann ja so eine Zeit, da viel Skateboard, BMX gefahren und dann in der Schule so ein paar Leute kennengelernt und mit denen ein bisschen gefahren und so. Und einer davon war halt zum Beispiel Taxi und eine ganz solide Crew, die noch dazugehörte. Und dann gab es irgendwann den ersten Dirtpark bei uns in der Gegend und dann haben wir den mitgebaut und sind da jeden Tag gefahren und jeder wusste immer ab 3 Uhr nachmittags ist schon jeder nach der Schule am Dirtpark und dann haben wir uns da getroffen und sind Rad gefahren. Und darüber hinaus haben wir hier noch eine Halde, die du vielleicht wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gesehen hast. War auch schon mal in so einer Schwalbe Home Story von Taxi drin, wo wir halt schon immer so uns ein paar Sprünge gebaut haben und so. Und mittlerweile, jetzt auch schon seit einigen Jahren, da so eine recht, ich sag mal, progressive Line gebaut haben, die man ab und an mal wieder aufbauen kann und halt auch wirklich ein bisschen, ja, nicht richtige Freeride-Sprünge in der Größe, wie ich sie gerne hätte, aber zumindest so, dass man sich ein bisschen an den Speed gewöhnen kann und so. Und das, ja, haben wir alles hier bei uns in der Gegend. Auch wenn es erstmal nicht nach der perfekten Gegend aussieht, glaube ich, dass die Leute und so ein paar Sachen drumherum das schon zu einer echt guten Gegend für uns machen.
Ja, das wäre jetzt nämlich so meine nächste Frage gewesen. Also was macht eine Region, die eigentlich jetzt erstmal auf den ersten Blick gar nicht so als Freeride-Region aussieht, dann zu einer wirklich guten Mountainbike-Region?
Ich glaube hauptsächlich die Leute. Also ich glaube,
Schon so, ne?
egal wo du bist, egal ob es auch, also wir haben auch hier so eine recht solide Enduro-Szene und so. Und eigentlich, wenn du dich bei uns die Hügel anguckst und die Sachen zum Radfahren, die sind halt, hey, egal wo ich hingehe, ne, denke ich mir immer, boah, es ist so viel geiler hier, weil die halt überall sind sonst ja von der Topografie irgendwie was cooler oder Steine im Wald und sowas. Und wir haben sowas halt gar nicht. Alles, was wir haben, sind halt nur ein paar coole Leute, die Bock haben, sich auch ein paar Kurven selber zu bauen und die Bock haben, auch bei schlechtem Wetter rauszugehen und mit dem Rad darunter zu fahren. Und ich glaube, das macht das ist das Wichtigste im Radfahren, glaube ich, dass du eine Szene und eine Crew hast, mit der du die Sachen machen kannst und die Bock hat, zur Not mal ein paar Sachen zu bauen. Und gerade beim, ja, wenn du so ein paar Enduro-Jungs hast und so, du brauchst ja nicht viel, ne? Du brauchst ein paar Kurven und wenn du die wiederholst, macht das schon automatisch Spaß und wirst, glaube ich, besser. Deswegen, also ich glaube, hauptsächlich die Crew macht's hier.
Ja.
Shoutout an die
Schau da an die Crew. Ja.
Homecrew.
Das ist immer gut, ja. Jetzt ist es ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also bei mir war es so, ich habe früher, ich bin ja gar nicht so weit von dir entfernt aufgewachsen, und habe mir auch so meine Trails selber in den Wald gebaut. Aber vor allen Dingen habe ich irgendwie Tausende von irgendwelchen Videos geschaut, irgendwie Kanada, und habe immer so gedacht, okay, krass, das baue ich nach, und habe dann irgendwie auch so Sachen in den Wald gestellt. War das bei dir auch so, dass du so viele kanadische oder Bike-Videos gesehen hast?
Voll, voll. Also ganz genau, wie du es gesagt hast. Ich meine, ich kann mir es nicht so richtig vorstellen, wie es jetzt für Kids heutzutage ist, aber bei uns war es ja so, du hast irgendwie drauf gewartet, dass einmal im Jahr ein New World Disorder rauskommt. Und ansonsten hast du einmal in der Woche, einmal im Monat irgendein Magazin gehabt, wo du dann schon drauf verlassen hast, dass das, was da drin ist, wirklich Qualität ist. Und dann sind wir rausgegangen und haben irgendwelche Sachen nachgebaut. Dann kam irgendwann noch so eine Zeit von, kennst du noch Freecaster?
Ja, klar.
Genau, Freecaster-Zeug und so, und wo du dann ein bisschen regelmäßiger auch von Events Sachen hattest und so. Und ich weiß noch, dass wir dann irgendwie rausgegangen sind und dann gab es irgendwie, haben wir bei Freecaster gesehen, dass es beim ersten Châtel Mountain Style irgendwie so einen Hip-Drop gab und dann sind wir irgendwo bei uns da auf die Halde gegangen und haben versucht, diesen nachzubauen und der ist natürlich dann in Mini gewesen. Ja. Also hast dann anstatt, keine Ahnung, 8 Meter, 1 Meter gebaut und so einen kleinen Skep wäre so ein Mini-Bach oder so. Aber im Grunde hat man es die ganze Zeit versucht zu kopieren und zu imitieren und irgendwie, ja, genau die Sachen zu machen, die man da gesehen hat.
Ja, und ich finde das so krass, also das, was du gerade gesagt hast, ich weiß nicht, wie es jetzt der Jugend geht, da geht es mir tatsächlich auch so ein bisschen, wenn ich so jetzt von meinen großen Freeride-Helden spreche, hier bei mir in der Crew, dann sagen die immer, wat, wer? Nie gehört. Und das finde ich so krass, weil ich finde, das sind halt einfach so die Leute, die diesen Sport geprägt haben und die mich als Person und meinen Fahrstil sehr geprägt haben. Was sind so die Leute, die dich inspiriert haben früher und die dich geprägt haben?
Also ich würde sagen, am Anfang, die ganze Anfangszeit und so, ich hatte jetzt über, ich sag mal, meine Karriere in den letzten Jahren das Glück, dass ich irgendwie die meisten davon wirklich kennenlernen durfte, was zum Teil echt mega cool ist und wo halt heutzutage Leute irgendwie sagen so, boah, ich glaube, man, da, ich war da ein bisschen starstruck, als so die ganzen NWD-Jungs da mal kennengelernt haben und so. Ich glaube, das waren so die, ach, keine Ahnung, Cam McCall, Paul Bass, Darren Barraclough, Jeff Galwitch und so, wo ich auch mal Teamkollege von war und so. Und das war schon am Anfang, wo ich ein bisschen starstruck war, weil man die halt einfach in so einer Zeit in seinem Leben irgendwie ja versucht hat zu verfolgen, konnte man aber ja nicht, nur halt in diesen Videos, alles was du gesehen hast. Und heute kennt man ja die Leute so richtig krass. Und ich glaube, sonst als krassen Influence würde ich sonst sagen, so über die ganze Dirtjump-Zeit und so, ja, bin ich, glaube ich, so ein bisschen die Seminar-Generation versaut worden in Sachen Fahrradfahren. Das hat jetzt leider einen kleinen Rattenschwanz, zieht das hinter sich her, dass man, wenn man Clips von sich selber sieht, nicht mehr leicht zufrieden ist. Also man ist die ganze Zeit so, oh, das Knie hängt falsch, der Tabletop ist nicht weit genug geklickt und so. Genau. Und das sind so die, glaube ich, die größten Einflüsse. Aber alles, glaube ich, mehr so von wo ich jünger war. Also ich glaube, gerade als junger Mensch, so zwischen, keine Ahnung, 12 und 20 oder so, da ist schon, hat man schon so ein paar Leute, die mal irgendwie versucht nachzufolgen und irgendwie zu, ja, so richtig auf der Suche. Und ich glaube, da waren die NWD-Jungs, war vielleicht auch gut, dass man nur das Video vom Fahrradfahren immer gesehen hat. Aber das war, glaube ich, schon eine gute Sache, dass man das immer so viel mit seiner Fantasie dann letztendlich versuchen muss, das nachzumachen.
Ja,
Und das war gut.
das finde ich auch. Und man hat dann, wie du ja gesagt hast, ne, man hat irgendwie versucht, den so ein bisschen nachzueifern, so seinen Fahrstil so ein bisschen anzupassen. Dann gab es irgendwie so die Jungs, die irgendwie so, ja, vor allen Dingen große Sachen gesprungen sind, aber dann eben so ein Seminac, der irgendwie noch so diese Leichtigkeit mit da reingebracht hat. Und jetzt bist du aber ja einfach auch jemand, der das geschafft hat, einfach nach oben zu kommen, der jetzt einfach mit diesen Leuten unterwegs ist. Und jetzt entwickelst du natürlich deinen ganz eigenen Fahrstil und versuchst niemanden mehr zu imitieren, sondern so, ja, dein eigenes Ding zu machen. Wie würdest du deinen Fahrstil jetzt beschreiben?
Ich glaube, oder ich versuche schon irgendwie ein bisschen auf meinen Style zu achten beim Fahren. Also, dass ich versuche schon, keine Ahnung, wenn ich in der irgendwelche Clips von mir sehe, dass ich sage, oh nee, die Position am Fahrrad muss besser sein, die Ellbogen müssen so und so sein. Gerade beim Dirtjumpen und allem, was damit zu tun hat, bin ich schon ein bisschen perfektionistisch. Aber trotzdem würde ich mich nicht als einer von den stylischsten Radfahrern beschreiben. Also da gibt es schon ganz andere Jungs mittlerweile, die da irgendwie so richtig geil einen Style an den Tag legen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur irgendwie blöd zu beurteilen aus der eigenen Perspektive. Ich glaube, vielleicht würden andere das anders sehen. Aber man ist ja selber immer so am härtesten mit sich selbst und deswegen
Im besten Falle schon, ja.
fällt es einem vielleicht jetzt nicht mehr so auf. Aber keine Ahnung, wenn ich mit anderen Leuten fahre, denke ich mir, boah, so sollten meine Vips eigentlich aussehen.
So, jetzt ist es ja so, dass du dich halt schon sehr, sehr viel in der Bike-Szene aufhältst, aber irgendwie trotzdem relativ wenig Kontakt, naja, zu mir, zu anderen Leuten aus der Bike-Szene hast und so ein bisschen, ja, dein eigenes Ding machst. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass du Freeride machst und eben nicht so Enduro. Aber ich habe zum Beispiel schon oft mit Jasper über dich gesprochen und wir haben schon darüber gesprochen, dass du einfach so einer der stylischsten Fahrer bist, die wir so in Deutschland haben. Und Jasper hat zum Beispiel mal gesagt, er würde unbedingt gerne mal mit dir fahren gehen oder ein Videoprojekt machen und ich würde auch mal super gerne mit dir fahren gehen. Trotzdem haben wir relativ wenig Berührungspunkte. Woran liegt das?
Ich glaube, bei uns ist es wirklich ein großer Zufall, dass es so wenig Berührungspunkte bisher gab, weil eigentlich auch aufgrund meines Nachbars und den Sachen, die wir irgendwie so überschneiden machen, ist schon so, dass ich echt, glaube ich, für jemanden aus der Ecke, aus der ich komme, recht viele Leute kennen. Also ich glaube, dass ich, keine Ahnung, schon mit Enduro Deutschland sehr gut viele Freunde habe, die dann irgendwie auch hier oft abhängen und mal zusammen Fahrrad fahren gehen und wir die besuchen und so. Keine Ahnung, ich kann euch lieben gerne einladen, kommt doch mal vorbei, lass doch mal
So
Radfahren gehen. Auch lieben Grüße an
nämlich, dann
Jasper.
hat.
Hey, weißt du eigentlich, dass wir schon zusammen Fahrrad gefahren sind?
Wir sind schon zusammen Fahrrad gefahren.
Wir
Jetzt
sind schon zusammen Fahrrad. Jetzt, ja, das ist eine kleine Challenge. Ja, wann? Jetzt ist jetzt die Frage, wann und ob du dich dran erinnerst.
Aber das war bestimmt schon relativ lange her und ich gehe davon aus, das war wahrscheinlich bei irgendwelchen Winterdownel-Rennen bei uns in der Gegend, oder?
Nee, noch davor. Wir waren, das waren, glaube ich, das waren auch noch, da wusste der Taxi auch noch nichts von, dass er mal Rennfahrer wird. Weißt du noch, bei uns um die Ecke, beim Mike Born auf den Hügeln damals,
Ja,
weiß ich
klar.
noch, dass du dann da warst. Ja, genau, und da müsste ich dann irgendwie mit dem Taxi gewesen sein, als 14- und 17-jährige Stöpsel, die da mit dem Fahrrad angelatscht sind und so. Also ist schon ein paar Monate her. Also das kannst du jetzt nicht sagen, wir sind schon mal zum
Ah,
Fahrrad
ja,
gefahren,
krass, ey.
aber du hast recht, wir sollten das vielleicht
Wir sollten
unter
das mal.
aktuellen Bedingungen nochmal wiederholen.
Genau, auf alle Fälle, ja. Jetzt geht ja so langsam die Saison zu Ende. Du hattest jetzt gerade noch so ein Saison-Highlight zum Schluss. Aber wie war denn so die Saison für dich? Wie schaut so eine Freeride-Saison aus?
ich glaube, ich komme mehr und mehr weg davon, dass es irgendwie so eine normale Saison wird. Also bei mir ist nicht mehr so, dass irgendwie wie bei einer Race-Saison irgendwie alles so in 4 Monaten passiert, die sind Vollgas, sondern so eine Freeride-Saison, wenn ich sie so nennen soll, die erstreckt sich schon jetzt irgendwie über das ganze Jahr. Also man macht natürlich viel Media-Zeug und so und irgendwelche Trips wohin, wo es halt ein bisschen wärmer ist und so. Und damit ist man nicht so sommergebunden. Das heißt, irgendwie das Jahr wird deutlich länger, dafür aber auch nicht ganz so stressig. Das Jahr an sich war für mich voll geil. Also war ein voller Erfolg. Ich, keine Ahnung, konnte zu irgendwelchen Events fahren, die ich schon immer mal mitfahren wollte, verschiedene Sprünge fahren und so. Wir haben im Sommer noch Nachwuchs bekommen, was ein absolutes Highlight ist und so. Und dann, ja, wie du gesagt hast, jetzt am Ende noch ein Trip in die USA, recht spontan eingelegt. Und das ist natürlich gerade, wenn wir so zurückgehen, die ganzen NWD-Sachen, der Ort, den man mal gesehen haben muss.
Ja, das ist schon crazy, wenn man da so steht und denkt so, ey, die Sachen habe ich halt einfach vor 20 Jahren in Videos gesehen. Und das, ja, das finde ich auch immer sehr, sehr beeindruckend. Du hast jetzt gesagt, genau, ihr habt Nachwuchs bekommen. Inwieweit hat das so dein Leben verändert, dein Fahren verändert? Weil das, was du machst, ist natürlich schon große Sprünge springen, ist ja schon gefährlich. Vor allen Dingen auch an Plätzen, wo jetzt vielleicht nicht direkt immer ein Krankenhaus um die Ecke ist. Ist das in deinem Kopf drin oder nicht?
Ich würde sagen, nein. Ich habe die Tage noch mit einem anderen Vater gesprochen, der, glaube ich, recht bekannt dafür ist, wilde Sachen zu machen mit Brandog. Und ich muss ehrlich sagen, in meinem Fahren ist es gar nicht mit drin. Und meine Frau sagt es auch genauso, dass sie, die wird natürlich auch oft gefragt, irgendwie hast du irgendwie Angst, wenn er fährt oder so. Und die sagt dann auch immer nein, weil die halt auch weiß, klar, es kann immer irgendwas passieren, aber ich war irgendwie schon immer eher so der vorsichtigere Fahrer, der jetzt auch beim Deutschjumpen und so, glaube ich, tendenziell ein bisschen unter meinem Können gefahren bin und deswegen da immer recht sicher bin. Und es ist jetzt gerade beim Freeriden, ich bin da eher, ja, bin zwar, glaube ich, ein recht confident Fahrer, aber jetzt nicht jemand, der da irgendwie mit Haut drauf irgendwas probieren muss. Also es kommt keiner auf die Idee, keine Ahnung, über 20 Meter einen Backflip zu machen und so. Ja, mal gucken, ob das passt, sondern mal ist ich da schon sicherer als irgendwie zu den Anfangstagen oder oft auch sicherer als über irgendeinen Resi und so. Und du hast ja deine, keine Ahnung, wie viele tausende Wiederholungen vorher gemacht und so. Und im Endeffekt geht es dann da nur noch ums Ausführen, nicht mehr ums Lernen sozusagen. Und deswegen ist es beim Fahren überhaupt nicht im Hinterkopf. Also beim Fahren konzentriere ich mich genauso wie sonst auch und mache nur die Sachen, die ich auch vorher auch wusste, dass ich sie kann. Und gerade wenn das Risiko höher wird, ist man natürlich auch gut beraten, wenn man das Risiko auch besser, ein bisschen mehr abwägt oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass auch mit Nachwuchs ist, keine Ahnung, danach jetzt nicht mehr so beim Fahren einen Unterschied macht. Es sind eher so Sachen, die sich, glaube ich, beim Vater werden verändern, wo ich sage, ah, das brauche ich jetzt nicht mehr so in einem Auto zu sitzen, wo einer rast oder versuche solche Sachen, wo ich dann eher vielleicht zum Schisser werde oder so. Aber beim Fahrradfahren habe ich es irgendwie gar nicht, da ist
Okay, ja,
eher andersrum.
das ist ja gut. Das ist ja sehr gut, wenn das nichts verändert. Dirtjumpen hat ja auch immer sehr, sehr viel mit Bauen zu tun. No dig, no ride. Und ihr seid ja auch super viel in den Wäldern unterwegs und baut da irgendwelche Trails. Also was braucht man denn einfach, um gute Trails zu bauen? Weil du machst es ja jetzt auch so teilweise beruflich oder immer mal wieder in größerer Form, oder?
Ja, also es macht ja, ich sag mal, die Hälfte meines Jobs aus schon irgendwie, weil man auch irgendwie sein Geld verdienen muss. Aber wenn es darum geht, was braucht man, um ja gut Trails zu bauen oder das zu lernen, ist, glaube ich, hauptsächlich braucht man Geduld. Geduld, viel zu schaufeln, viel zu machen und letztendlich ist ja alles irgendwie so ein Resultat von Ausprobieren und hinterher fahren, dann zu merken, oh nee, der Absprung war kacke, hier, ich wollte eigentlich gar kein Vorwärtssalto machen. Und dann baust du um und das machst du dann irgendwie 15 Jahre und dann wirst du da schon automatisch gut drin. Und was auch immer hilft, ne, ist natürlich immer eine gute Crew zu haben, mit der man letztendlich rausgeht. Und es motiviert so hart, wenn man irgendwie sieht, gerade bei irgendwelchen normalen Trails, gerade klar, Dirtjumps sind da recht undankbar und so Freeride-Sprünge auch, weil man halt große Absprünge, große Landungen bauen muss. Das sind halt so irgendwelche Tätigkeiten, wo du halt dann irgendwie 3 Tage einen Erdhaufen aufschaufelst und der wird irgendwie nicht größer oder so. Oder brauchst halt große Maschinen. Aber gerade bei so Enduro-Trails und so ist es einfach so cool zu sehen, wie wenig es braucht. Ne? Also, wenn du mit 3 Leuten einen Nachmittag Zeit hast, kannst du ja halt einen komplett neuen Trail bauen. Ne? Also, du musst dir ein bisschen freirechnen, baust ein paar Kurven da rein und dann fährst du es dreimal. Wenn du ein E-Bike hast mit Schlammreifen, dann fährst du den,
Ja.
schickst du die Dirty Dance da ein paar Mal hoch und runter und dann hast du halt einen komplett neuen Trail. Und ja, das ist das Coole daran zu sehen, was du halt gebaut hast, was du direkt fährst und wie es sich anfühlt. Ja.
Nee.
Es ist immer, immer besser, als einfach nur irgendwo hingehen und Sachen von anderen zu fahren.
Das heißt, deine Trail-Bauausbildung hat aber auch schon wirklich mit 12, 13, 14 Jahren angefangen, oder? Das heißt, so lange, also Erfahrung hilft da auf alle Fälle.
Voll, ja, also es hat jetzt nie, ist nie bei uns irgendjemand hingegangen und gesagt, wir wollen jetzt Strecken bauen, weil wir Bock da drauf haben, sondern weil wir mussten. Wir wollten ja
Ja.
Fahrrad fahren, wir wollten ja die Sachen aus den Videos und sonst was kopieren und dann. Es baut dir ja keiner oder hat zumindest früher dir keiner gebaut und deswegen sind wir dann einfach hingegangen und haben uns die Sachen halt selber gebaut, ne? Selber die Kurven gebaut, selber ja irgendwie damals noch recht rücksichtslos in den Wald gegangen, irgendwelche Sachen zurechtgezimmert. Genau, weil
Ja.
man es musste. Genauso auch mit Bagger fahren und sonst was am Dirt Jump Spot. Ja, irgendjemand musste das Ding fahren und bevor du dich da hinsetzt und einem Baggerfahrer irgendwie erklärst, wie ein Absprung aussieht, ist es vielleicht dann doch leichter, sich den Bagger selber anzueignen
Ja,
oder das Baggerfahren. Genau.
auf alle Fälle. Ja, ich meine, Bagger ist natürlich jetzt auch einfach ein großes Thema bei dir, weil die Trails, die du jetzt baust, sind natürlich, ja, sind ein bisschen anderes und nicht mehr so diese kleinen verwinkelten bei euch hinterm Haus quasi. Wie schwer ist es denn für jemanden, der auf dem Level wie du fährst, Trails zu bauen, die für jedermann sind?
Ich glaube, es hat viele Vorteile. Also ich glaube, das kommt jetzt drauf an, ein bisschen auf die, ich sag mal, Fahrradfahrempathie. Aber grundsätzlich glaube ich, je besser du fährst, desto besser kannst du es auch selber einschätzen, wo du rauskommst, wie sicher ein Sprung ist und so. Also wenn man so an die Klassiker denkt, ne, wie Whistler Bikepark oder so, wie die gebaut sind, und man sieht letztendlich, wo die Landungen hingehen, wo Platz ist, wo Kurven safe sind und wo vielleicht der ein oder andere Drop nicht safe ist. Ist, glaube ich, hilft es, wenn man, glaube ich, besser fährt und sich das irgendwie ein bisschen vorstellen kann. Und ich glaube, viele Leute fahren in Bikeparks irgendwelche Sachen und wissen das, glaube ich, im Idealfall gar nicht zu schätzen, wie gut irgendwas gebaut ist. Aber wenn du recht gut fährst und Trails baust, dann kann es schon sein, dass du in den einen oder anderen Bikepark gehst und sagst, boah, krass, ist eine sehr, sehr leichte Strecke, aber die ist echt gut gebaut. Oder genauso auch andersrum, dass du denkst, boah, wie kann man das denn bauen? Das ist ja so gefährlich. Genau, also ich glaube, da hilft dir schon, wenn du das einschätzen kannst, wie schnell denn jemand anderes um die Kurve kommen könnte und wie vielleicht jemand springt, der ja nicht die Sprungskills hat.
Ja, ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, dass in Europa das Trailbauen schon immer sehr viel. Also ich finde die Trails meistens zu schwer. Ich bin ein riesen Schottland-Fan, weil da wird halt schon für jedermann gebaut. Aber gerade so bei uns in der Region oder halt im Alpenraum finde ich das irgendwie schon immer so ein bisschen schwer. Und gerade wenn du jetzt irgendwie Einsteiger bist, da wirklich einen Trail zu finden, der für dich ist, der aber genauso gut für deinen besser fahrenden Freund oder Freundin ist, das finde ich auch irgendwie, das finde ich super, super schwierig, das zu finden. Weil es geht ja nicht darum, nur leichte Trails zu bauen, sondern geil ist ja, wenn man Trails baut, die für jeden gleich viel Spaß machen. Und da gibt es zum Beispiel das Beispiel jetzt in Brixen. Da haben die einen super coolen Bikepark gebaut, der wirklich für jedermann ist. Und dann informiert man sich mal so ein bisschen, okay, wer hat den denn gebaut? Ah ja, krass, die Jungs aus Whistler. So, wieso können die das so viel besser wie in Europa? Und denkst du, das verändert sich jetzt?
Es verändert sich auf jeden Fall. Ich glaube, die können es so gut, weil die es halt einfach schon echt lang machen. Also Whistler Bikepark ist jetzt auch schon ein paar Tage alt und die waren auch die ersten, die, ich glaube mal, ja, das halt irgendwie gecheckt haben, wie es geht und das letztendlich auch dann, ja, vielleicht auch mit dem Lucky Punch da irgendwie eine Line gebaut haben, wo dann jeder gesehen hat, ach krass, so, ich glaube, das Beispiel schlechthin
So
ist ja
könnte
eine
das gehen.
A-Line.
Ja.
Ah, so könnte es gehen. Und jeder geht da hin und findet es einfach komplett verrückt. Und so haben die es natürlich dann irgendwie beibehalten und da schon viel draus gemacht. In Europa musste man sich natürlich da jeder irgendwie, glaube ich, rantasten von da, wo er jetzt herkommt. Wir gerade als Deutsche tendieren auch zu Extremen. Also dass wir irgendwie uns immer schwer vorstellen, einen Mittelweg zu gehen. Also ja, gibt es dann plötzlich die Idee, ja, wir brauchen was für Einsteiger oder für jedermann. Okay, dann machen wir es so, dass wirklich jeder fahren kann, und dann fangen wir an, irgendwelche Trails zu teeren und Flowtrails
Ja.
nur in genau zwischen 1,5 und 1,72 Grad Neigungen und Gefälle zu machen, was halt ein bisschen zu extrem ist, oder halt irgendwelche Strecken, die ja, vielleicht für den Downhill World Cup cool sind.
Ja, also da ist nicht viel zwischen Downhill-Strecke und Fahrradweg, ne? Das ist
Genau,
so.
aber ich glaube, da gibt es ja schon die ein oder anderen Bikeparks, die da jetzt gerade im Moment echt vorbrechen und viel, viel machen, auch in Europa. Also ich glaube, so ein Klassiker, da der jetzt recht frisch ist, sind Sachen wie Green Hill Bike Park und so, die ja schon echt viel kombinieren, wo du halt wirklich ruhigen Gewissens hingehen kannst und kannst sagen, ne, gehe ich mit, ja, der lokalen E-Bike-Runde, die ich jeden Mittwoch hier mal im Wald treffe, ruhig mal mit denen in den Bikepark, und die sind da safe, aber trotzdem kann da jemand wie ich vielleicht auch ein bisschen Spaß haben und irgendwie da Radfahren.
Ja, ich denke auch, das ist eine super gute Entwicklung. Und da freue ich mich auf alle Fälle, das, was noch kommt. Und es ist immer cool, wenn halt viele, viele gute Trailfahrer dann auch zum Trailbauer werden und so ihr Knowledge weitergeben. Davon können wir alle nur profitieren. Wir haben ja gerade schon mal kurz angesprochen, dass du ja in Utah warst, an einem der coolsten Mountainbike-Plätze oder der historischsten Mountainbike-Plätze, die es so gibt. Wie bist du da hingekommen?
Es war mega spontan. Also im Grunde, es steht Rampage oder stand Rampage, das Ganze mal zu sehen, schon irgendwie ja recht lang, recht weit oben auf der Liste, irgendwann mal dahin zu gehen. Das war die ganze Zeit immer recht utopisch und so. Und als dann dieses Jahr gab es dann die Möglichkeit, mit einem Kollegen dann spontan hin, und war im Weg so überlegt, irgendwie ja, in 3 Wochen, sonst viel kosten die Flüge. Das und das können wir da machen, damit es sich auch wirklich irgendwie lohnt und man letztendlich die Reise gerechtfertigt sozusagen. Und ich habe den gefragt, hast du Bock da drauf? Und er hat gesagt, jo, machen wir. Und dann sind wir einfach rüber geflogen. Und ja, Hauptmotivation war, dass halt, ja, zum einen natürlich selber da fahren und selber angucken, aber dass dieses Jahr bei der Rampage halt so viele, ja, Freunde von mir irgendwie mitgefahren sind oder Leute, die man halt kennt, mit denen man viel auf irgendwelchen Events fährt. Genauso auch, ja, 2 Teamkollegen von mir von Focus halt da sind und letztendlich für Brandog gebaut haben und so. Und mit den Jungs habe ich also sowieso recht viel zu tun und besuche die ab und an. Und die alle halt da sind, und ich denke mir so, okay, ja, fünf Leute aus dem Line-up sind, würde ich jetzt mal als recht gute Bekannte oder Freunde bezeichnen.
Ja.
Das würde ich mir ungern entgehen lassen. Deswegen haben wir so ein bisschen gepokert, sind da hingefahren, sind alles da gefahren, konnten uns selber mal eine Meinung machen letztendlich, zu wie groß oder wie klein und wie gnarly irgendwelche Sachen da sind. Und letztendlich hat sich dann rausgestellt, dass die erste Rampage sei, keine Ahnung, wie lang ohne Wind war. Und wahrscheinlich die beste Rampage zum Besuchen seit einigen Jahren. War zumindest, was man auch da gehört hat. Und deswegen war es natürlich ein Riesensegen, dass es so spontan geklappt hat.
Ja.
Genau.
Ja, dieses Jahr war halt irgendwie, ja, es war einfach auch schön zuzuschauen von außen. Ich habe es halt im Livestream gesehen und da in den letzten Jahren hatte man immer irgendwie so das Gefühl, alles klar, mal gespannt, wer hier überhaupt noch heil runterkommt, weil doch viel, viel mehr Stürze waren. Und dieses Jahr war es echt relativ safe alles. Es war alles beeindruckend, was sie gemacht haben, aber es war trotzdem, ich fand, dieser Fear-Faktor war nicht so da. Wenn du, aber im schlechten. Also dieser Fear-Faktor im schlechten Sinne, den man sonst immer hatte, sodass man Angst um die Athleten hatte, der war dieses Jahr irgendwie nicht so da, oder?
Ja, und es muss, also musst du überlegen, dass es ja trotzdem das, keine Ahnung, vierte, fünfte Mal an der gleichen Location wirklich war, also die gleiche Rampage-Site sozusagen. Und ich glaube, der größte Faktor da ist halt letztendlich einfach Wind. Wind macht alles, was mit Sprüngen zu tun hat und auch mit allem, was eigentlich in der Wüste mit Fahrradfahren zu tun hat. Jetzt ist der Wüste so ein bisschen ein Problem, da besteht eigentlich die Ecke nur aus, oder das Wetter nur aus Sonne und Wind, was ein bisschen nervig war. Das musste sich dann auch feststellen, da beim Fahren und so, dass du dann plötzlich auf irgendeiner Ridgeline stehst, rechts und links geht's runter, und plötzlich kommt irgendwie so eine 40-50 km/h-Böe, wo du denkst, ja, okay, dann wird's doch irgendwie ein bisschen schwer, da so ganz langsam drüber zu rollen. Und letztendlich bei Drops und großen Sprüngen ist natürlich das Schlimmste. Also zum Speed einschätzen zum einen, aber dann gerade bei Drops fällst du ja auch viel runter und du hast so viel Angriffsfläche, dass Wind dich wegpustet und so. Das unterschätzt man schnell, vor allem wenn ja, die Dimensionen größer werden, ne? Da steigt auch irgendwie der Einflussfaktor Wind exponentiell. Und dieses Jahr war halt zum Glück mal keiner, kein Wind, außer ganz früh morgens am Finals Day, so von der anderen Richtung, was nur irgendwie so bei ein, zwei Features irgendwie ein Problem war. Und der Rest war komplett windstill. Und dann kann man mal sehen, was die Jungs da machen können und wie so ein Event ist, wenn keiner auf den Wind warten muss und der Wind irgendwie human ist. Und es
Ja.
war Krass beeindruckend.
Ja, war schon wirklich schön zu sehen. So, jetzt standest du quasi da, konntest dir das alles anschauen, hast mal gesehen, wie die Sachen wirklich sind, weil du bis jetzt hast du es wahrscheinlich auch einfach nur im Livestream gesehen. Wie ist es denn, wenn man da steht und sich das anguckt?
Ich würde sagen, ziemlich demütigend. Jetzt kenne ich die Jungs viel und so, und normalerweise ist, wenn du irgendwo bist bei irgendwelchen Events oder so, dass dann halt jeder sagt, egal wie groß die Sprünge sind, also jeder hat halt Bock auf eine Session fahren, weil alles recht entspannt sind und jeder hat Bock einfach, ja klar fahre ich die Line noch 100 Mal, auch wenn die für irgendwelche anderen Leute vielleicht utopisch krass ist. Wenn du aber jetzt bei Rampage die Jungs triffst, dann merkst du, alles ist halt so gebaut, dass jeder sagt, ich will es vorher fahren, aber wirklich nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich, weil jeder merkt, hat das halt nichts mehr, was du irgendwie großartig für einen Spaß fährst, weil das Risiko halt so groß ist und die Sachen so krass sind und alles ist so, ja, exposed und so gefährlich und gnarly, dass man schon merkt, okay, das ist ein bisschen anderer Vibe und das ist sehr, sehr demütigend. Also normalerweise bin ich schon, glaube ich, jemand, der bei den meisten Sachen sagt, ja, wenn es jemand anderes fahren kann, dann kann ich es auch fahren, so lass mich mal fahren. Aber
Geh mal aus dem Weg.
da ist schon so, boah, nee, da ist schon einiges, wo ich sage, nee, da muss es nicht geben. Das ist schon, alles ist halt da am Limit gebaut von jedem einzelnen Fahrer den Möglichkeiten. Und das merkt man halt extrem an der Stimmung da. Und ich weiß noch, mein erstes Zitat, als ich ganz oben war und habe hier zum Beispiel dieses Battleship gesehen, das Ding, wo Gotzi und Brandon drüber gefahren sind. Als sie das gebaut haben und der Olli hat mir das gezeigt, das war das Erste, was ich gesagt habe, war, dass ich nicht glauben kann, dass das erlaubt ist. Also, das ist eigentlich ein sehr, sehr deutsches Zitat, aber es ist so absurd zum Teil, ne? Und
Da war
man
dein
merkt schon,
Schiff
was
schon
es.
da.
Ja, genau. Hat das schon mal jemand gesehen hier? Nee, also das merkt man schon extrem. Andererseits merkt man auch, wie sich seine Verhältnisse so ein bisschen verschieden. Ne? Also der erste Tag ankommen und da den ganzen anderen alten Zeug fahren, was man halt da fahren kann. Und das erste Mal hier King Kong und die bekannten steilen Trails in der Ecke da fahren, ist halt schon so, dass du denkst, boah, ist echt krass außerhalb der Komfortzone. Und man traut sich nicht irgendwo hochzuklettern, weil man Schiss hat, irgendwo runterzufallen und traut dem Gelände nicht und so. Tag 3, Tag 4 bist du halt dann schon direkt so, ja, geh mal weg, ich weiß, wie viel Grip das hat, kann ich schon runterfahren. So, also
Ja.
die Verhältnisse, man lernt schon schnell dazu und dieser Ort ist halt echt krass perfekt für Fahrradfahren und wie viel Grips da hat und so. Und deswegen, da verschieben sich die Verhältnisse schon ein bisschen und dann kommt man irgendwie wieder zurück nach Hause und guckt sich irgendwelche Steilabfahrten an und denkt sich, ja, irgendwie schon ein bisschen langweilig. Aber auf Rampage selber passiert das, glaube ich, nicht. Also du kannst, glaube ich, zu den ganzen letzten 10 Jahren Rampages hingehen und suchst dir irgendwelche bekannten Features raus, die jemand da gefahren hat. Und du guckst dir die dann noch an und sagst, okay, auch wenn du das jetzt wieder aufbaust, das ist Nali. Und das merkt man da halt. Alles ist ziemlich am Limit.
Ja, aber jetzt ist es ja so, also zum einen kann man bei der Rampage ja schon so ein bisschen selber entscheiden, zumindest zum Teil, wie seine Strecke aussieht. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Rampage schon so das eins der prestigeträchtigsten Freeride-Events, wenn nicht sogar das krasseste. Du hast ja gesagt, es verschieben sich so ein bisschen es verschiebt sich so die Sicht auf die Sachen. Jetzt bist du wieder zu Hause. Wie viel Bock hast du da mal mitzufahren und deine eigene Line zu bauen?
Boah, schwierig. Ich glaube, viele unterschätzen Rampage für das, was es ist. Also es ist nicht nur eine Line bauen und fahren, sondern das Ganze ist ja, die Bedingungen da sind ja auch bei vielen anderen Diskussionen, muss man das mit berücksichtigen, meiner Meinung nach. Es geht ja nicht nur darum, da eine Line zu bauen und die Sachen zu fahren. Und gibt es einen guten Tag und keinen Wind, kann ich mir schon vorstellen, die ein oder anderen Sachen auch auf der Rampage da mal zu fahren und so. Aber die Bedingung, das Event an sich ist ja nicht nur das, was du im Livestream siehst, sondern das sind ja die 10 Tage Bauzeit davor, in der du im Idealfall, wenn es nochmal zu einer neuen Site geht, sozusagen dahin kommst. Und dann musst du dir halt aussuchen, okay, wo kann ich runterfahren? Und du musst dann sagen, okay, ich schaffe es in den nächsten 10 Tagen mit einer Schaufel und einer Hacke mit zwei anderen Leuten, diesen ganzen Berg so umzugraben, dass ich da runterkomme und da drüber fahren kann. Ne? Und das musst du alles machen. Das heißt, du hast 10 Tage bauen in den Knochen, dann musst du es selber antesten. Und antesten ist immer leicht, einen Sprung zu fahren, den jemand anderes schon gesprungen ist. Aber selber als erstes das irgendwie zu bauen und dann zu sagen, jo, das passt schon und daran zu vertrauen und letztendlich diesen ungewissen Schritt zu gehen, ist schon noch ein Riesending. Und dann kommt halt bei Eventtag noch dazu, dass du halt dann um 5 Uhr morgens deine Schoner anziehst, dann da zu der Side reinfährst. Sobald die Sonne aufgeht, fängst du da an zu trainieren. Da ist nichts zum Warmfahren. Also das Erste, wo du dich runterschmeißt, ist wahrscheinlich irgendwie ein Canyon, über den du drüber springst oder sonst was. Also das ist alles ganz schön wild. Und das noch zu toppen, stehst du halt dann irgendwo alleine oben auf einem Berg. Und neben dir fliegt plötzlich ein Heli und einer sagt dir schon Funkgerät 3, 2, 1, Abfahrt, viel Spaß. Das ist alles, was natürlich so eine krasse Drucksituation macht, wo ich gar nicht weiß, ob ich das wollte. Und selbst wenn ich es wollte, glaube ich, sind immer noch viele, viele Leute vor mir, denen ich das, glaube ich, eher zutraue. Ich meine, sag niemals nie, wer weiß, aber ich glaube, da gibt es viele andere, die wahrscheinlich erstmal dahin sollten und die das irgendwie, ja, zum Teil besser dort wären und es mehr verdient hätten. Und ich habe einen riesen Respekt vor diesem ganzen Event, nicht nur für ja, diesen Sprung, den jetzt da jemand macht, sondern für dieses ganze Drumherum, ne? Also, keine Ahnung, so wenn du mit Tommy G sprichst, so und so einen anderen Schwalbe-Athleten, der ja auch da ist zum Beispiel, ne? Wenn der ist ja die ganze Woche da mit einer kaputten Hand durchboxen, dann musst du 2 Wochen da bauen und musst trotzdem die Sachen antesten und beim Antesten hast du Wind und hast halt vorher schon den ganzen Tag in der Wüste bei 30 Grad geschaufelt. Das ist alles ganz schön viel, was sich da irgendwie zusammenkommt und macht die ganze Sache sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, ja, gerade dafür war es mal cool, da gewesen zu sein, diesen ganzen Builder-Prozess davon irgendwie einmal zu sehen und so. Dann ist schon, ja, stehen da schon ein bisschen mehr so da mit der Kinnlade unten und sagt, wow, ihr seid wirklich krass.
Ja, das kann ich mir echt vorstellen. Also ich weiß, wenn ich hier Trails baue, dann bin ich nach einem Tag Schippen ziemlich fertig und dann war ich noch nicht in der Wüste und habe das noch nicht 10 Tage am Stück gemacht. Also, ich denke, man geht da wirklich ganz gut angeschlagen schon in diese Riding-Sessions rein, ne? Was du aber schon gesagt hast, ist, dieser Ort ist ziemlich perfekt zum Radfahren. Und ich war auch schon mal in Utah, ich war allerdings in Moab, was glaube ich ein bisschen südlicher ist, und fand es auch mega, mega gut. Aber was macht diesen Ort so extrem gut zum Radfahren?
Zum einen natürlich, ich glaube, die Kombination aus der Topografie und den Bodenverhältnissen und natürlich Wetter. Es ist trocken, es hilft schon mal viel. Wenn man, gut, es ist natürlich eine Wüste, irgendwie hat es auch das damit oft auf sich. Aber es ist halt steil, es ist irgendwie so die perfekte Neigung und die perfekte, ja, Begebenheiten, um dass du gerade so mit dem Fahrrad noch darunter kommst und gerade so noch ein paar Lines scouten kannst. Und dann ist der Boden aber auch so, dass du wirklich gut bremsen kannst, was du halt in so einem steilen Gelände brauchst. Und alles ist so kurz vor noch ein bisschen steiler, dann wird schon nahezu unmöglich. Und dann hat es ja auch, die ganz oft sind da so ganz viele Stufen und Absätze, ne? Also gerade auch bei Rampage, da sieht man jetzt endlich ja, wie diese Berge da so geformt sind, dass sie ganz viele verschiedene Absätze haben. Das heißt, du fährst nicht nur so einen riesen Skipiste runter, bis du unten bist, sondern du hast diese ganzen verschiedenen, ja, Formen und Absätze, von denen du da zu den nächsten fährst. Das kombiniert mit einem Boden, wo du auch wirklich drauf bremsen kannst und wo du den du echt gut formen und bauen kannst. Also du kannst da echt gut shapen, vorausgesetzt du hast Wasser, was in der Wüste auch manchmal ein kleiner Nachteil ist. Aber dieser Boden macht es dann halt auch noch so. Und das ist eine wilde Kombination, die da halt echt einfach funktioniert.
Okay. Ja, ist auf alle Fälle ein Spot, wo man, ja, wenn man es mal schafft, auf alle Fälle mal hin sollte, ne? Und wie gesagt, Utah habe ich schon geschafft, Rampage noch nicht, steht aber auf meiner Liste. Und da bist du mir schon einen ganzen Schritt voraus. Und ich hoffe, ich kriege das auch nochmal hin. Wie geht's denn für dich jetzt weiter? Also, du sagst, es gibt keine wirkliche Off-Season. Als ich gerade rausgegangen bin, habe ich gemerkt, boah, also es ist auf alle Fälle eine andere Saison wie vor 3 Wochen, weil es wird ja so richtig kalt. Wie sieht bei dir der Winter aus?
Ja, es ist auf jeden Fall eine andere Klamottensaison, da gebe ich dir schon recht. Im Winter sieht bei uns schon viel aus, viel nach Enduro fahren hier zu Hause, viel bauen zu Hause und dann geht's für mich im Januar wieder weiter mit Freeride Fiesta in Mexiko, das in den letzten paar Jahren ja immer da stattgefunden hat und das ist letztendlich ein cooles Freeride-Event, was so ein bisschen im Winter teilt. Und danach werden sich vielleicht auch so die ein oder anderen Sachen ergeben. Da kann ich noch nicht drüber quatschen, aber vielleicht stehen da schon im Februar, März und so die nächsten coolen Sachen an. Aber bis dahin ist jetzt erstmal ein Dezember, schön entspannt zu Hause viel bauen, zu Hause viel fahren mit der eben benannten Homecrew im Wald rumspielen bei hoffentlich knapp über 0 Grad. Alles darunter ist immer uncool.
Ja.
Genau, so wird es jetzt erstmal die nächsten entspannten bis zur Weihnachtszeit und kurz danach hier
Okay.
ablaufen, glaube ich.
Das klingt doch sehr gut. Und dann wünsche ich auf alle Fälle ganz viel Spaß damit und viel Erfolg mit dem Rennen oder mit dem Event in Mexiko. Und ich hoffe, wir hören uns dann hier nochmal wieder und du berichtest von von den nächsten Events, wo du teilgenommen hast. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank dir.
Ciao.
Ciao.